NDR Kultur. Das Journal Extra.
Mit Maren Ahring und einer frisch gekürten Preisträgerin Martina Hefter. Gestern Abend ist sie im Frankfurter Römer mit dem Deutschen Buchpreis 2024 für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch, Martina Hefter.
Vielen Dank und hallo.
Wie war das gestern Abend für Sie, als um kurz vor 19 Uhr die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Ihren Namen gesagt hat?
Das war einen Moment lang ganz unwirklich, wo ich das erstmal gar nicht so richtig fassen konnte. Und dann war ich auch sehr überwältigt. Und dann war es einfach nur sehr schön und ich habe mich gefreut.
Wie geht's Ihnen heute? Ist das schon angekommen bei Ihnen?
Ja, so langsam ist es angekommen. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken tatsächlich, weil jetzt doch viele Leute ein bisschen was wissen wollten. Und das ist natürlich auch sehr schön. Aber im Moment überwiegt immer noch nach wie vor das Gefühl der Freude und auch so der Wertschätzung, der Anerkennung. Das ist schon schön.
Ich habe die Preisverleihung im Internet mir angeschaut. Ihre Freude konnte man spüren. Das hat sich über den Bildschirm übertragen. Haben Sie wirklich nicht damit gerechnet, den Buchpreis tatsächlich zu bekommen?
Ich habe diese Überlegungen nie so richtig an mich rangelassen, tatsächlich in den letzten Wochen. Zum einen, weil ich auch Proben für eine Theaterproduktion hatte und gar keine Zeit hatte, stellenweise darüber nachzudenken. Und dann wollte ich das auch nicht so. Ich wollte eigentlich nicht immer so abwägen, wie viele Chancen habe ich jetzt, 70% oder 30%. Und insofern war ich schon unvorbereitet. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, ich würde den auf keinen Fall kriegen. Ich habe irgendwie eben gar nicht darüber nachgedacht. Und insofern war ich schon dann positiv überrascht.
Bei aller Freude gab es aber auch einen ernsten Moment bei der Preisverleihung, als Sie nämlich auf die Gefahren von rechts hingewiesen haben, die auch Kunst und Kultur bedrohen. Sie haben gesagt, eigentlich wollten Sie keine politische Rede halten. Sie haben es aber dann trotzdem angesprochen. Warum war Ihnen das in diesem Moment so wichtig?
Das ist mir in den letzten Wochen einfach nochmal so bewusst geworden. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder im Zusammenhang mit meinem Buch überlegt, wie wird denn das auch in der Zukunft aussehen, unsere ganze kulturelle Arbeit. Und ich habe wirklich viele, viele Menschen, die an dem Buch in irgendeiner Form teilhatten, gehören so zu diesen Personenkreisen. Und mir ist das so bewusst geworden und so dringlich auch, dieser Gedanke war so dringlich am Ende für mich, dass ich gedacht habe, also wenn ich da wirklich auf dieser Bühne stehen sollte, dann muss ich das sagen. Und es war zwar immer noch in der Möglichkeitsform, aber ja, dann floss es auch ein bisschen aus mir raus. Also ich musste das loswerden.
Die Vorsitzende der Jury, Natascha Freundl, hat in ihrem Vorwort gesagt, dass der Gewinner eine Art von Kompromiss geworden ist. Wie gehen Sie damit um? Ist das komisch für Sie?
Nein, gar nicht. Das ist ja meistens so bei Juryentscheidungen. Gibt es immer ein oder mehrere Personen, die anderer Meinung sind. Und insofern ist das für mich vollkommen okay. Vielleicht bestand der Kompromiss eben auch nur darin, dass es, also einstimmige Meinungen sind sehr selten. Und also ich kann damit sehr gut leben.
Sie haben ja auch immer wieder betont, wie nett es mit den anderen Nominierten war, obwohl sie sich gar nicht so oft getroffen haben. Sie waren unterwegs, haben sich offensichtlich gut verstanden. Aber der Deutsche Buchpreis ist eben ein Wettbewerb. Man steht in Konkurrenz zueinander. Und nach der Verleihung soll Clemens Mayer doch sehr enttäuscht gewesen sein. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es ist ein Wettbewerb. Das habe ich auch früher, als ich noch selbst Lyrik geschrieben habe, habe ich auch immer so mit ein bisschen Bangen da drauf geschaut und habe mich oft gefragt, wie es den Leuten geht. Wenn man einmal das von innen sieht, ist es tatsächlich doch ein bisschen anders. Man merkt schon, dass es insgesamt, dass einem viele Leute begegnen, die alle, uns alle Nominierten wertschätzen. Und dieses Jahr war es natürlich ein bisschen auch so, dass wir uns alle, oder zumindest die meisten, ein bisschen vorher schon gekannt haben. Das hat viel dazu beigetragen. Ich kenne Maren Kames schon länger, weil sie ja auch Lyrik schreibt. Und natürlich Iris Wolf kenne ich aus dem Verlag. Und Ronja Othmann kannte ich aus Leipzig vom Literaturinstitut. Und da ist schon so eine gewisse Verbundenheit da. Und wo einfach klar war, wenn eine von uns den Preis gewinnt. Und auch bei Markus Dielemann war das so. Den habe ich erst dann kennengelernt, jetzt auf dieser Reise. Da da hätte ich mich wirklich auch gefreut und ich glaube, es ging auch allen anderen so. Da war wirklich eine große Verbundenheit und da war dieser Konkurrenzgedanke, der war einfach dieses Mal bei uns nicht da. Vielleicht ist er in anderen Jahrgängen da gewesen. Ja, und wenn Clemens Meyer, ich habe es nicht mitbekommen, wie er damit umgegangen ist, da kann ich gar nichts dazu sagen. Und ich denke halt nur, wenn man einen Roman schreibt und man das auch klar äußert, den Wunsch, dass man beim Buchpreis überhaupt nominiert werden will, man kann ja auch sagen, ich möchte das vielleicht gar nicht, ja, dann muss man sich schon drauf einlassen. Also wenn, dann müsste man das ganze System komplett revolutionieren und ändern, solange es aber so ist. Und man kann ja auch Kritik dran äußern, aber solange es jetzt so ist und man hat selbst einen Roman, der dann nominiert wird, würde ich sagen, dann ist es eben so. Und ich finde, also für mich war es tatsächlich so, dass ich auch gedacht habe, allein schon diese Shortlist da drauf zu stehen, das war für mich so ein Geschenk. Und es finde ich... Ich denke, jede und jeder, der da drauf stand, kriegt ganz viel Anerkennung auch.
Dass Menschen Bücher unterschiedlich lesen, unterschiedlich an Bücher rangehen, haben wir gestern Abend auch mehrfach gehört in einigen Reden. Deshalb frage ich jetzt Sie, die Autorin Martina Hefter, was sind die Hauptthemen in Ihrem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Wie würden Sie die Themen definieren?
Na, die Themen sind einerseits, ich würde schon sagen, tatsächlich Liebe, Freundschaft, Beziehungen zueinander, Ausbeutungsverhältnisse natürlich auch in globalem Ausmaß, Gesellschaftskritik, in einem ganz weiten Sinne auch Themen der kolonialen Vergangenheit, ohne dass es explizit ein Roman ist, der sich jetzt damit ganz fundiert beschäftigt. Es ist ein Roman über Krankheit, auch ein bisschen über Identität, Identitätsspiele, über Verkleidungen, Verwandlungen. Ja, ziemlich viel schon, was ich jetzt gesagt habe.
Genau, ziemlich viel. Wir können wahrscheinlich nicht alle Themen sozusagen abarbeiten jetzt in diesem Gespräch. Augenfällig ist ja als erstes, dass die Protagonisten mystische Namen haben, Juno und Jupiter. Warum haben sie diese Namen gewählt? Um es möglichst weit von der Realität zu entfernen?
Ja, wobei dieser Aspekt erst später dazu kam. Tatsächlich eben auch wieder Stichwort Lyrik. Ich hatte am Anfang ein bisschen Scheu davor, meine ProtagonistInnen mit so Allerweltsnamen zu geben. Und ich hatte den Namen Juno schon so lange im Kopf. Ich glaube, weil ich fand den Klang schön. Ich finde einfach ein schöner Name und mir war klar, das ist ein Name aus der griechischen Mythologie und dann habe ich mich getraut, den zu nehmen und dann kam Jupiter dazu, weil ich dachte dann, und erst hatte ich Angst vor dem verrückten Einfall, muss ich gestehen, ich dachte, das kann man doch nicht machen, aber ich finde immer, man muss sich Sachen auch trauen und erst dann hat sich das mir eröffnet, ich habe das Prinzip ja dann durchgezogen auf alle Figuren, nicht nur dann die griechische Mythologie natürlich hergenommen. Und das hat sich genau dadurch hat sich dieser Effekt dann für mich ergeben, dass ich so die Distanz bekommen habe, für mich selbst auch im Schreiben, zu den Figuren als Autorin, als Erzählerin. Und das war dann sehr schön und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
Juno, gehen wir mal in die Handlung rein. Juno pflegt den kranken Jupiter, ist Künstlerin, lebt eher in prekären Verhältnissen, leidet unter Schlaflosigkeit und chattet nachts mit fremden Männern im Internet, sogenannten Love-Scammern. Das müssen Sie, glaube ich, mal erklären. Was sind Love-Scammer?
Ja, Love-Scammer sind meistens, muss man dazu sagen, jüngere Männer, die oft in organisierter Form oder aber auch als einzelne Personen sich Fake-Profile klauen im Internet. Und mit diesen Fake-Profilen, das sind meistens weiße, sehr wohlhabende Männer, also die geben die sich aus und schreiben dann ältere Frauen im Internet an, auf allen sozialen Plattformen. Und wenn sie Antworten bekommen, dann bahnen die sehr schnell eine Beziehung an. Das kann sehr manipulativ sein. Und dann wird auch wirklich eine Liebesbeziehung aufgebaut. Wenn Frauen das glauben, geht es dann sehr schnell darum, dass man von Heirat spricht oder eben sich gegenseitig zu besuchen. Meistens leben die oder geben vor, in Amerika zu leben, in den USA. Und dann irgendwann passiert immer etwas. Dann muss das Fake-Profil auf Geschäftsreise und dann wird dieser Mann überfallen und dann heißt es, kannst du mir kurz mal aushelfen mit Geld. Das ist eigentlich eine digitale Form des Heiratsschwindels. Tritt wirklich sehr häufig und viel auf und es gibt ungeheuer große Fallzahlen und ist eigentlich ein Verbrechen, oft ein organisiertes Verbrechen. Es gibt sogar Zwangsarbeit, aber es ist auch ein globales Phänomen, das natürlich irgendwie auch tiefere Ursachen hat und wo man einfach manchmal auch genauer hinschauen kann, was passiert da eigentlich und warum passiert das, ohne dass man das kleinredet.
Wobei Juno ja kein klassisches Opfer dieses Love-Scammers ist. Sie setzt sich zur Wehr, sie dreht den Spieß zum Teil um. Das ist im Buch auch wirklich witzig. Haben Sie das selbst auch mal ausprobiert?
Ja, das habe ich gemacht. Das ist eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen. Ich habe das in so einer bisschen naiven Neugier tatsächlich gemacht, weil ich wollte auch wissen, antworten die und wer sitzt denn da eigentlich? Und ich war manchmal auch so genervt, weil ich solche Anfragen eben bekam und ich dachte ja, die müssen doch wissen, dass ich sowas nicht glaube. Also ich habe mich so persönlich angegriffen gefühlt und war dann aber auch ein bisschen schockiert, dass die mir tatsächlich auch meine, ich habe ja auch gelogen und habe Geschichten erfunden, dass die mir auch so lange geglaubt haben. Und ich dachte, die scheinen wohl auch genauso auf irgendeine Form bedürftig zu sein. Oder was ist denn da los? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und ich wollte eigentlich erst ein Essay darüber schreiben, habe aber auch gemerkt, dass ich da irgendwann nicht weiterkomme mit dem Essay oder dass es mir nicht reicht. Und dann kam so diese Ebene des Umfeldes dazu. Dann hatte ich diese Figur und dann war klar, wie lebt die eigentlich? Und ja, das war so der Ausgangspunkt.
Man fragt sich immer, wer sagt da eigentlich die Wahrheit und wer sagt da nicht die Wahrheit? Sie lassen aber es letztlich ja im Buch ein bisschen offen. Haben Sie sich da so ein bisschen um die Antwort rumgedrückt?
Ja und nein. Ich habe schon irgendwann gemerkt, ich bewege mich ein bisschen von dem Wirklichen, von der wirklichen Vorlage weg. Aber ich wollte auch nicht mich so weit wegbewegen, dass ich jetzt alles komplett erfinde. Und insofern, es ist im Buch ein bisschen, also da sieht die Wahrheitslage vielleicht ein bisschen anders aus, aber eigentlich nicht wirklich komplett anders. Und man muss ja noch dazu erzählen, dass es ja eben dieses längere Gespräch dann gibt mit einem Love Scammer. Darum geht ja eigentlich der Roman. Es ist ja gar nicht rein um das Belügen der Love Scammer. Das ist ja nur die Ausgangssituation. Und tatsächlich kann ich als Autorin auch nur so ein bisschen spekulieren. Und im Roman wird diese Spekulation nicht mehr so ganz ausgeführt. Das lasse ich dann offen.
Genau, Juno enttarnt Owen Wilson, 223 aus Texas, der eigentlich Benu aus Nigeria ist. Das müssen wir vielleicht einmal dem Verständnis halber dazu sagen. Und zwischen den beiden entwickelt sich ja etwas. Ist das eine Freundschaft? Ist das eine Beziehung? Ist das eine Liebe? Wie würden Sie das definieren?
Ja, das ist eine interessante Frage und auch interessant, dass ich das sehr häufig gefragt werde. Es ist auf keinen Fall eine Beziehung des Begehrens, zumindest nicht von Junos Seite. Bei Benu weiß man es am Schluss ja nicht so ganz, aber das mehr verrate ich da jetzt auch gar nicht. Aber es ist auf keinen Fall so vordergründig. Das ist ja auch so das klassische Minenfeld, die weiße europäische Frau und der schwarze Mann. Da wollte ich gar nicht reingeraten und da bin ich, also mit Juno nicht reingeraten. Und da bin ich auch selbst als Martina Hefter oder als die erzählende Instanz nicht reingeraten. Ich glaube, Freundschaft trifft es schon ganz gut. Und Liebe vielleicht in irgendeiner Form auch. Also wenn man Liebe nicht immer gleichsetzt mit der Liebe zwischen, also partnerschaftliche Liebe, die auch mit Sexualität dann einhergeht oder so. Es gibt ja auch andere Lieben. Freundschaftsliebe, Liebe zwischen Freunden, das kenne ich sehr gut. Liebe zwischen KollegInnen, Kollegen, also eine Liebe in der Zusammenarbeit, in der künstlerischen, das erlebe ich ganz häufig und da fällt das bestimmt irgendwie rein.
Es gibt eine Szene im Roman, in der Jupiter einen Literaturpreis bekommt und Juno begleitet ihn. Gestern Abend war es umgekehrt, da haben Sie, Martina Hefter, einen Literaturpreis, den deutschen Buchpreis gewonnen und Ihr Mann Jan Kuhlbrot, ebenfalls Schriftsteller, war dabei. Haben Sie sich gestern an die Szene aus dem Roman erinnert gefühlt?
Ja, ich musste dann irgendwann dran denken, ja. Das fand ich auch eine lustige Entsprechung. Das war, was auch sehr, sehr verrückt war, Ich glaube ja sonst nicht an solche Sachen, aber im Buch gibt es ja auch die Szene, da fahren sie zu dem Literaturpreis Juno und Jupiter und dann kommt die Einstiegshilfe für den Rollstuhl nicht zum Einsteigen. Gestern sind wir real in Frankfurt angekommen und die Ausstiegshilfe kam nicht. Und mein Mann saß im Zug und er konnte nicht aussteigen. Und ich dachte noch, ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen? Das war sehr merkwürdig. Ja, und dann... das ist mir dann abends wieder eingefallen und das fand ich dann schon sehr eine lustige Episode.
Ich finde, dass Ihr Buch Hey, guten Morgen, wie geht es dir, etwas sehr Tänzerisches hat. Gerade zwischen den Themen tanzen Sie quasi hin und her, es hat eine Leichtigkeit. Sie sind ja wie Juno auch Tänzerin und Performance-Künstlerin. Gab es beim Schreiben auch diesen Gedanken an den Tanz, an etwas Leichtes?
Nein, also nicht bewusst. Ich denke, das nie. Das wüsste ich auch gar nicht, wie das gehen soll, weil doch, also das Tanzen mache ich ja eigentlich jetzt nur noch hobbymäßig und trotzdem, wenn ich es mache, ist das was ganz anderes als das Schreiben, muss ich schon sagen. Also ich könnte die Verbindung gar nicht selber so sehen, aber vielleicht geschieht das doch irgendwie unbewusst. Das kann ich eben selbst so ganz schwer sagen, aber ich merke, dass Leute das so wahrnehmen und dann scheint es schon irgendeine Verbindung zu geben.
Sie sind ja auch Lyrikerin, Sie haben es eben schon gesagt. Ich finde, dass Ihre Sprache sehr rhythmisch auch ist. Kommt das aus der Lyrik?
Ich glaube ja, tatsächlich in handwerklicher Hinsicht, dass man da eben so ein bisschen guckt, wie sind die Wörter angeordnet, wie sind die Sätze angeordnet. Ich bin immer ein Freund, auch tatsächlich eine Freundin von Verknappung. Ich mag... nicht so gerne so viele so Füllwörter haben. Das ist eigentlich auch, was man in der Lyrik auch gut gebrauchen kann, so dieses Mittel, weil die einzelnen Wörter ja viel mehr Gewicht oft haben und dadurch ergibt sich vielleicht so auch dieser Rhythmus und auch ein Klang und vielleicht auch eine Haltung. Vielleicht ist das auch das Bindeglied zum Tanz, dass da eigentlich auch man mit einer bestimmten Vorstellung von Reduktion arbeitet. Also es gibt ja nur eine bestimmte Auswahl von Bewegungen und die kann natürlich, diese Auswahl kann groß sein oder ganz klein sein, aber vielleicht ist es das, so ein wirklich so eine ganz handwerklich choreografische Arbeit, würde ich mal sagen.
Manchmal finde ich ganz ungewöhnliche Bilder oder Sätze an einer Stelle, die mir sehr gut gefallen hat, sagt Juno, dass sie sich wie dieses Emoji mit den gestrichelten Linien fühlt. Kommen Ihnen solche Ideen spontan?
Ja, ich glaube ja. Das sind manchmal so Einfälle. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht selber nachvollziehen, wie ich darauf komme, aber die schreibe ich dann auch mit einer gewissen Unbekümmertheit auf. Und das habe ich, glaube ich, im Laufe der Jahre gelernt, dass man ruhig auch mal unerschrocken sein darf und lieber erstmal zu viel solche Einfälle auch wirklich behalten, dann kann man die immer wieder rausschmeißen. Aber ich finde, manchmal ist es ja auch schön, es lockert das ja auch ein bisschen auf.
Ja, das hat was Spielerisches. Ja,
genau, das Spielen ist ein ganz großes Stichwort für mich. Dass ich begreife das immer auch als Spiel. Dann kommt ja auch wieder, Spiel beinhaltet ja auch Theaterspiel, Figurenspiel, aber auch das kindliche Spiel. So, das ist ein ganz großes Stichwort für mich.
Ich würde noch einmal gerne zurückkommen zur Lyrik. Hey, guten Morgen, wie geht es ihr? Ist Ihr vierter Roman. Sie haben davor 5 Gedichtbände herausgegeben. Was schreibt sich für Sie leicht oder leichter? Lyrik oder Prosa?
Das ist eine ganz gute Frage, aber ich glaube, beides ist auf seine Weise leicht und nicht leicht. Ich glaube, da gibt es kein leichter als oder so, weil eben beide Formen so anders sind oder man so andere Gewichtungen legt. Also jetzt habe ich es sehr genossen, im Roman mich auch ausbreiten zu können und überhaupt auch mal wieder eine Geschichte zu erzählen. Und da darf man auch mal, man muss da nicht die ganze Zeit diese Sätze, diese Worte komplett prüfen. Also man darf auch einfach mal schreiben, sie stand auf und ging zum Kühlschrank oder so. In der Lyrik würde man das vielleicht nicht so machen. Und das fand ich auch mal wieder schön. Aber dann eben auch wieder so, das schon im Auge zu behalten, dass man nicht zu alltäglich wird in der Sprache. Na, und in der Lyrik ist das so, da ist man so ein bisschen von dem Erzählzwang, sage ich jetzt mal, befreit. Da kann man viel mehr assoziativ arbeiten. Da muss man nicht eine Geschichte verfolgen. Also kann man auch, aber man muss es nicht, je nachdem, wie man arbeitet. Also das sind so unterschiedliche Gewichtungen, auf die man achten muss, die man im Auge behalten muss. Und die dann aber auch auf jede, das sind auch schöne Aufgaben.
Wir fassen nochmal zusammen. Sie sind Dichterin, Prosaautorin, Sie tanzen, machen Performance. Wie ist das bei Ihnen? Drücken Sie durch die verschiedenen Kunstformen auch verschiedene Gefühle aus? Also beim Schreiben andere als beim Tanzen und in der Prosa andere als in der Lyrik?
Da muss ich gerade überlegen. Ich glaube nicht, aber ich gehe da auch nicht so ran, dass ich etwas ausdrücken möchte. Also das drückt sich vielleicht aus und ist dann auch als Ausdruck wahrnehmbar, aber das ist gar nicht meine erste Intention, sondern eigentlich eher ist es bei mir, etwas zu schaffen. Ich habe so einen wahnsinnigen Schaffensdrang. Das hört sich jetzt so sehr pathetisch an, aber das war bei mir schon immer so. Also schon als Kind und auch als Teenager vor allem war ich immer ganz sauer, wenn ich einen Tag nicht irgendeine künstlerische Arbeit gemacht habe. Und die Welt kann ich, glaube ich, nur dadurch begreifen, indem ich irgendwas schaffe. Und damit drücke ich mich dann natürlich auch aus. Und ich glaube aber, dass es dann keine Unterschiede gibt. Es kommt einfach so ein bisschen auf die Situation drauf an, auch auf die Situation, gerade in der darstellenden Kunst, da kriegt man ja manchmal auch Anfragen, ob man jetzt zum Beispiel in meiner aktuellen Produktion, da wurde ich vom Schauspiel Leipzig angefragt und ich hatte natürlich dann schon was in Arbeit und dann ist es gar nicht so, dass ich da von selbst aus immer die Initiative ergreife, etwas zu beginnen. Manchmal ist das schon da.
Sie sprachen es gerade an, im November kommt Ihr neues Stück in Leipzig auf die Bühne. Haben Sie im Moment überhaupt Zeit zu proben?
Ja, also direkt nach der Buchmesse, am 21. Oktober gehen die Proben wieder los. Wir haben jetzt Blockproben gemacht, damit ich immer Zeit habe, auch auf Lesungen zu fahren. Aber da muss ich schon, die will ich schon auch konsequent einhalten, so gut es geht, weil diese Produktion, die kann ich jetzt nicht einfach sausen lassen. Da steckt ja auch Geld drin und viele, viele Mitarbeiterinnen, KollegInnen. Aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich glaube, ich kann das.
Das Stück fußt ja ein bisschen auf dem Roman, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, auf einem Motiv im Roman, eben dem Love Scamming. Wir verwenden aber keinen Text aus dem Roman. Und das ist auch nochmal, hat andere Wendungen, ist ein performativer Text. Und die andere Ebene mit dem Jupiter ist da nicht mit dabei.
Über ein Thema würde ich sehr gerne noch mit Ihnen sprechen, Martina Hefter, die Tattoos. Was hat's mit der Wildbiene auf sich? Sie haben gestern erzählt, dass Sie sich zusammen mit Ihrer Lektorin haben eine Wildbiene stechen lassen. Wofür steht diese Wildbiene?
Die Wildbiene kommt im Roman vor und zwar sehr relativ prominent oder an mehreren Stellen. Der Jupiter hat sich im Roman ein Insektenhotel gekauft, was Juno auch sehr rührt und da zieht dann irgendwann eine Wildbiene ein. Und ich hatte die erst nur an einer Stelle, da wird eben gesagt, da ist die Wildbiene oder vielleicht war sie an zwei Stellen. Und Katharina Körber mochte diese Wildbiene so gern und hat auch gemeint, die könnte vielleicht noch mehr vorkommen, wie so ein kleines Wappentier. Das fand ich dann auch ganz toll und hat mir auch wirklich nochmal so zu ganz schönen Szenen verholfen. Und dann Katharina Körber war dann so beglückt über diese Biene und mochte die gerne. Und ja, irgendwann haben wir eher aus Spaß so ein bisschen rumgewitzelt. Juno lässt sich auch die Wildbiene tätowieren. Und wir haben dann irgendwann rumgewitzelt, ob wir das auch machen sollten. Und dann war ich auf der Shortlist und dann wurde das immer konkreter. Und dann haben wir es gemacht.
Aber es war kein Entschluss, den Sie jetzt bereuen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das nie. Also ich bin sowieso niemand, die Tattoos bereut. Weil das war schon auch gut überlegt. Ja.
Sie haben es vorhin gesagt, das Spielmotiv ist bei Ihnen persönlich ein großes, auch im Roman. Einer der letzten Sätze im Roman heißt, solange ich spiele, passiert nichts. Was spielen Sie als nächstes, Martina Hefter?
Ich spiele vielleicht wieder Autorin und schreibe wieder einen Roman, in dem ich auch wieder spielen kann, der aber ganz andere Themen hat. Aber ich merke, dass das auch wieder eine Form von Spielen ist.
Mögen Sie schon was darüber verraten?
Nee, das würde ich tatsächlich noch nicht machen, weil das ist noch zu unreif und wenn ich das könnte ich jetzt noch gar nicht alles formulieren. Und na und ich spiele natürlich ein Theaterstück. Stehe auf. Nein, es ist eine Performance, eine Performance, die an Theater anlehnt.
Vielen Dank, Martina Hefter, für dieses Gespräch und noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Buchpreis 2024. Am Mikrofon verabschiedet sich Maren Ahring.
NDR Kultur.